Aber was ich immer so wichtig finde bei diesem Thema, diese Grundpersönlichkeit eben zu akzeptieren und sich da nicht gegenseitig quasi aufzureiben, weil das nicht geht. Das geht bis zu einer Grenze, wo ich immer sage, hey, da fängt die Persönlichkeit an und daher solltest du nicht anfangen, Scheibchen abzuschneiden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. In dieser Podcast-Folge spreche ich über reaktive Hunde und sogar die Zusammenkunft von Reaktiv- und Tierschutzhund. Und ich bin super, super froh, dass ich das nicht ganz alleine mache. Ich habe endlich mal wieder jemanden bei mir im Podcast und zwar ist heute Phil da. Hallo Phil, stell dich doch einmal vor.
Das ist meine Lieblingsfrage. Hallo, schön, dass wir es geschafft haben.
Ja.
Ich stelle mich vor. Hi, ich bin Phil, ich bin irgendwas zwischen 30 und 35 Jahre. Erzähle ich jetzt, was ich beruflich mache?
Du hast so eine Vorstellungsrunde? Super gern einfach, was du möchtest, wo du so denkst, okay. Ja, das dürfen die Leute über mich wissen.
Oder müssen. Das passiert irgendwie immer.
Oder sollen.
Genau.
Alter nicht so, da rede ich auch nicht drüber. Also erzähl.
Okay, dann vergessen wir das einfach wieder. Ich bin hauptberuflich Fotograf, habe jetzt im Januar angefangen, nebenbei Social Media zu bespielen mit Videocontent, wo ich über meine Ideen und Gedanken spreche, weil es eine lange Phase in meinem Leben gab, wo ich mich ein bisschen verrannt habe und ein bisschen sehr verrannt habe. Und jetzt versuche ich gerade wieder in die andere Richtung zu rennen und versuche aus ganz viel Müssen dürfen zu machen für ein zufriedeneres Leben. Und hatte Lust, da auf Social Media drüber zu reden, weil ich mir jemanden gewünscht hätte, der da offen drüber redet, als es mir nicht ganz so gut ging. Und ja, das hat ganz, ganz gut geklappt. Es gab Menschen, die mir zuhören möchten. Genau. Und das versuche ich mit verschiedenen Formaten umzusetzen, weil ich schreibe gerne, ich mache gerne Videos, ich fotografiere gerne und tobe mich da jetzt gerade so ein bisschen aus.
Und wir haben tatsächlich schon sehr, sehr lange Kontakt, muss man sagen. Also ich habe auf Insta angefangen, ja so richtig damals zur Corona-Zeit. Und da war es gar nicht so kurz danach, dass du mir auch gefolgt bist und Fragen zu Olli hattest. Und jetzt erzähl doch mal kurz was zu Olli.
Olli ist auch im Club der Knalltüten. Olli ist mittlerweile 5 Jahre alt. Mit 6 Monaten kam Olli aus Rumänien zu mir über eine Tierschutzorganisation hier in Deutschland. Und ich werde nicht müde, darüber zu sprechen, was ich alles falsch gemacht habe. Auch gerade was Thema Tierschutz und wie man Hunde hier rüberholt und so weiter und so fort. Das möchte ich gerne teilen, weil ich glaube, dass viele Menschen sich einiges an Ärger ersparen können und vor allem den Hunden einiges an Ärger ersparen können, wenn man da vorher sich ein bisschen, zumindest ein bisschen mehr schlau macht, als ich es damals getan habe. Olli. Olli ist ein reaktiver Hund. Olli kann mit Reizen nicht ganz so gut umgehen oder ist sehr schnell überfordert von Reizen. Und das können manchmal auch Reize sein, die ich gar nicht wahrnehme oder sehe. Das heißt, er riecht einfach irgendwas und auf einmal ist auf 180, geht mir in die Leine. Und wir haben eine lange Reise hinter uns, auf jeden Fall, wir beiden Hübschen. Genau.
Vom Typ her habt ihr Olli mal genetisch screenen lassen, weil nur so vom Sehen, ne, kriegt er von mir auf jeden Fall mal direkt den Herdenschützerstempel.
Ja, den Stempel habe ich, wir haben ihn nie komplett durchchecken lassen. Mhm. Ich habe sehr viele Menschen gefragt, die sich mit Herdenschutzmix und Herdenschützern auskennen und habe da mal E-Mails hingeschickt und Fotos hingeschickt mit Olli und da haben alle gesagt, also das ist ja so sicher wie das Amen in der Kirche, dass da auf jeden Fall ein bisschen Herdenschutz, es ging viel Richtung Maremmano, das ist ein italienischer Herdenschutz, meine ich zumindest. Und eventuell von der, ich meine, es war die Schnauze Richtung Labrador, könnte es auch gehen. So Herdenschutz-Labi wäre eine komische Kombi. Du bist schon so. Man weiß es nicht, aber Herdenschutz ist das, also das merkt man auch an seinem Verhalten. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass der da auf jeden Fall viele Anteile hat.
Was hat dir damals an der Idee Tierschutzhund gefallen und ja, wie denkst du mittlerweile drüber?
Also erstmal ist es dieses Gefühl von, ich tue jetzt was Gutes. Sich selber mal kurz auf die Schulter klopfen. Ich gehe eben nicht zum Züchter, sondern ich rette jetzt so einen armen Hund da aus Rumänien das Leben, indem er zu mir auf die Couch darf.
Und darf ich da auch die gemeine Frage, aber du weißt es, ne?
Sehr
so
gerne.
Ein bisschen so
immer,
sticheln.
Immer pieksen, ja.
Warum nicht das örtliche Tierheim? Also gab es da einen handfesten Grund, warum so ganz klar war, oh, in Rumänien, ne? Das ist ja natürlich auch immer so ein Land, wenn man über Hunde spricht, wo man sich so denkt, oh mein Gott, da ist Rumänien, glaube ich, Top 1 dabei.
Ist das so?
Ja, ganz arg. Ja.
Okay. Der Impuls, also einen Hund haben zu wollen, das waberte schon länger in meinem Kopf. Der Impuls oder die Idee hat sich verfestigt, als ich ein Pärchen kennengelernt hatte, die gerade einen Hund als Pflegehund da hatten. Und das war auch die Idee, die ich dann hatte. Olli erstmal als Pflegehund zu nehmen und dass er hier erstmal in Deutschland ankommt. Und für mich war das die Idee, ich probiere jetzt mal aus. Passt das in meinen Alltag? Kann ich, ne, und diese ganzen Fragen, die ich mir stelle. Und da wollte ich es mir, glaube ich, ehrlicherweise auch ein bisschen einfach machen und die Verantwortung noch nicht zu 100% übernehmen.
Und du hast gedacht, bei örtlichen Tierheim geht das nicht so als Pflegestelle, sondern da hat man auch eher im Kopf,
da würdest du mir jetzt auch heute noch etwas sagen, was ich bisher noch nie gehört habe, dass das bei örtlichen... Ja.
Deshalb stichel ich so, damit ich das unbedingt in dieser Podcast-Folge unterbringen kann und darf, ja. Weil es tatsächlich etwas ist, seit... ja, Auslandstierschutz so zugenommen hat und eben dieses, wir suchen Pflegestellen, so intensiv auch beworben wird, haben die örtlichen Tierheime fast keine Pflegestellen mehr.
Das ist mir tatsächlich komplett neu, habe ich nicht gehört.
Die arbeiten mit Pflegestellen, weil es natürlich Hunde gibt, wo ganz klar ist, ne, die würden dort im Tierheim einfach richtig, richtig untergehen und denen würde es richtig schlecht gehen. Und auch bei Katzen, gerade wenn man eben sagt, ne, so Babykatzen, die müssen in Quarantäne bleiben, da ist es natürlich toller, wenn man eine Pflegestelle hat, die eine Quarantänestation darstellt, als wenn die dann da irgendwo auf der Quarantänestation in so einem Tierarztkäfigen untergebracht sind.
Was ich jetzt schon mitbekomme, das war damals aber nicht der ausschlaggebende Grund, warum ich mich für Auslandstierschutz entschieden habe, ist, dass örtliche Tierheime doch um einiges strenger geworden sind, was so, ich gucke mir den Hund mal an oder wir wollen überhaupt einen Hund haben, geworden ist. Und das ist ja eigentlich eine sehr positive Entwicklung, dass man diese Wanderpokale zumindest von vornherein so ein bisschen einschränken kann. Natürlich mit dem negativen Beigeschmack, die Hunde sitzen dann wahrscheinlich auch ein bisschen was länger.
Ja. Beide Seiten, ne? Da glaube ich, finde ich es wieder unfair zu sagen, man hört sich nur die eine Seite an. Da muss man immer beide Seiten bedenken, weil ich, wie gesagt, ja auch schon mal im Tierheim eine Zeit lang gearbeitet habe und einfach weiß, da wird gelogen wie noch ein Nöcher. Da kriegst du Geschichten erzählt, das ist echt krass. Ja.
Okay.
Und dementsprechend wird man dann auch vorsichtiger, ne? Wie immer, Lernerfahrungen nimmt man dann mit und sie prägen dann vielleicht auch das, wie man sich weiter verhält. Aber ja, es gibt definitiv Tierschutzvereine, wo man sagt so, boah, puh, weiß ich jetzt nicht, ne? Wenn man in der heutigen Zeit verlangt, dass immer eine Person zu Hause ist. Wir müssen in der heutigen Zeit einfach alle arbeiten. Diese Zeiten von einer ist zu Hause, muss nicht arbeiten gehen, die ist nicht mehr an die heutige Zeit angepasst. Und dementsprechend, ja, gibt's auch viele Leute, die dann sagen, ey, weißt du, dann halt nicht örtlicher Tierschutz, sondern halt Auslandstierschutz, wenn ich gar keine Chance habe. Aber das ist ein total vielschichtiges Thema, was man extrem differenziert angehen muss. Ich habe dazu ja auch schon 2 Podcast-Folgen gemacht mit diesem Thema Adoption oder Adopt, Don't Shop. Ja. Ich verlinke die Folgen einfach am besten in den Shownotes, dann kannst du dir die anhören, wenn du möchtest. Und auch da ist wahrscheinlich in 2 Folgen noch nicht alles gesagt und alles bedacht bei diesem Thema. Okay, kommen wir zurück zu Olli. Ihr habt den aus dem Auslandstierschutz geholt.
Genau.
Herdenschützer, wie sich dann rausgestellt hat. Und du wolltest erstmal als Pflegestelle agieren und über diesen Verein ging das.
Genau. Mhm. Und da, also natürlich hätte ich die Verantwortung gehabt, mich vorher mehr schlau zu machen. Habe damals aber bei dem Tierschutzverein da auch komplett mit offenen Karten gespielt. Wie gesagt, ich habe ja so ziemlich fast jeden Fehler gemacht, den man hätte machen können. Und zwar bin ich dann ins Internet gegangen, habe das Bild von Olli gesehen, viel zu kleiner Kopf, viel zu große Ohren, war verliebt, habe gesehen, okay, dem geht's nicht so gut, der hatte irgendwie eine Kanüle am Beinchen. Mhm. Kann ja heute gar nicht mehr sagen, was genau er hatte, aber auf jeden Fall in tierärztlicher Behandlung. Mhm. Und habe gedacht, ah, Mensch, der ist ja süß. Der sieht irgendwie special aus mit seinem Punkt da auf der Stirn und weiß und braun und keine Ahnung. Und habe dann einfach eine E-Mail hingeschickt, habe angefragt und dann sagten die so, ja, nee, der ist noch da. Wir schicken mal jemanden vorbei. Nee, Quatsch, da kommt erst dieser Fragebogen und dann wir schicken mal jemanden vorbei, der guckt sich das alles an und auch in dem Gespräch komplett mit offenen Karten. Ich wohne hier in einer Dreier-WG, bin berufstätig, Hund kann mit, aber auch nicht immer. Habe kaum Hundeerfahrung. So ich habe in Indonesien mit Straßenhunden ein bisschen zu tun gehabt und gearbeitet und die zur Tierärztin hingefahren. Aber ich habe jetzt noch nie einen eigenen Hund erzogen. Mhm. Mhm. Und da waren die, nee, ach Olli, total unkompliziert und super aufgeschlossen und neugierig, auch Menschen gegenüber und wurde auch schon Reizen ausgesetzt, weil wir mit dem auch schon zum Tierarzt mussten. Und das wird gut passen. In so einer Dreier-WG mitten in der Innenstadt. Da habe ich gesagt, ja, okay, wenn ihr das sagt, dann
ja, klar.
Gebt mir noch ein bisschen Bedenkzeit. Und dann fing es an, wo ich schon hätte aussteigen müssen, dass sie so ein bisschen Druck gemacht haben. Gesagt haben, so ja, wir bräuchten jetzt schon eine Entscheidung. Der muss vorm Winter nach Deutschland kommen, sonst überlebt er den Winter nicht. Und da war ich so, ja gut, wer sagt da denn nein, ne?
Ja, aber da möchte ich jetzt wirklich auch mal so ein bisschen für dich, wenn du das schon nicht tust, in die Bresche springen, weil du hast damals nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Du hast diese Erfahrungen nicht gesammelt. Und ja, natürlich kann man das Internet durchsuchen. Da bin ich mir aber auch ganz sicher, dass du auch wieder anderes gefunden hättest. Und du hast es ja nicht absichtlich gemacht. Und dieses, ich vertraue Menschen, die da einfach das zu mir so sagen, das ist doch nichts, wofür du dich irgendwie fertig machen solltest im Nachhinein, weil schlussendlich ist es ja die Person, die da Druck gemacht hat und quasi dich da mit offenen Armen und grinsend und lachend ins Messer hat rennen lassen quasi.
Absolut, ne? 100%. Ich mache mich dafür jetzt auch nicht fertig. Ich will es nur immer dazu sagen, dass jeder Mensch, der einen Hund übernimmt, aus dem Ausland, aus dem Tierheim, was auch immer, halt schon die Verantwortung hat, sich selber auch ein bisschen schlau zu machen.
Unbedingt. Ganz, ganz unbedingt.
Der Tierschutzverein sollte quasi für mich die Backup-Rolle haben und sagen, ja gut, das passt jetzt hier nicht ganz so gut.
Sollte, ne? Aber da sind wir bei diesem differenzierten, extrem schwierigen Thema bei dieser Geschichte. Ja gut.
Genau. Und dann ich erzähle das nur mal dazu, weil wenn jemand hier gerade zuhört und überlegt, sich einen Auslandstierschutzhund zu holen, jeder trägt ein bisschen Verantwortung. Dann ist es verteilt auf alle Schulden.
Ja, das stimmt. Wie war euer erstes Jahr?
Olli kam dann nach Deutschland und war so wie beschrieben. Neugierig, ist durch die Wohnung getapert, stand auf einmal auf dem Tisch und wollte Popcorn essen und war insgesamt sehr aufgeschlossen und auch überhaupt nicht zurückhaltend mir gegenüber. Kam direkt an, hat sich streicheln lassen. Und damals hat meine damalige Partnerin auf dem Land gelebt und haben wir gesagt, komm, zum ersten Mal, dass er hier ankommt, ist es hier vielleicht schöner. Und dann habe ich da so die ersten Runden mit ihm gemacht, wir haben uns ein bisschen beschnuppert. Und so das erste halbe Jahr war komplett Ruhe. Also wo viele Menschen sagen, ja, absoluter Traumhund. Mhm. So, der wurde stubenrein geliefert quasi, hat nicht einmal in die Wohnung reingemacht.
Und das ist ja schon definitiv echt, für einen Auslandstierschutzhund, weil da weiß ich, dass das für viele erstmal ein Thema ist. Also cool, ja.
Ja, ich weiß nicht, warum der das sofort verstanden hat. Ich glaube, wir hatten einmal hat er reingepinkelt und das war's dann aber. Und ich glaube, nach 2 Wochen sind wir dann vom Land zurück in die Stadt gegangen. Da habe ich meinen WG-Leuten den Hund vorgestellt und auch da immer noch super aufgeschlossen, neugierig. War also rückblickend mit meinem jetzigen Wissen, der ist halt immer so treu doof hinter mir hergetapert. Nee, der war einfach komplett verstört, also vielleicht nicht komplett verstört, aber der wusste ja gar nicht mehr, wo oben und unten ist nach der Reise und aus dem Rudel herausgerissen und. Und dann circa so nach einem halben Jahr ging es langsam los. Also ich dachte, na, was machen wir denn jetzt hier? Dass er zum Beispiel Gäste nicht mehr ganz so cool fand.
Jugendentwicklung, oder? Pubertät.
Die Pubertät kam, genau. Aber ich glaube, er hat sich dann auch so langsam dran gewöhnt, dass er in Deutschland ist. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht da. Und das war so das erste Anzeichen, okay, Gäste werden teilweise jetzt erstmal angebellt. Und manchmal springe ich auch hoch und schnapp nach denen. Also schnapp so in die Luft, so eine, diese Warnzeichen
aber
halt.
Nicht so überdrehtes, freudiges, wohin, sondern eher so abwehrendes. So,
genau, ja. Und dann ging es auch draußen los, dass wir draußen dann Motorräder auf einmal ganz schlimm fanden und Roller, alles, was laut war. Dann fanden wir auch Autos irgendwann doof und dann fanden wir eigentlich jeden und alles doof, was uns entgegenkam. So. Und da fing dann auch, glaube ich, langsam so diese Corona-Zeit an, genau. Wo es dann schwieriger wurde, an Hilfe zu kommen.
Und was ihm aber in die Karten gespielt hat, weil ja sowieso niemand mehr zu Besuch kam und niemand nahe kam und man da so eingesperrt war. Und was ja das Ganze dann quasi noch ein bisschen befeuert hat, ne? Weil das ja das war, was er gut fand. Und dann gleichzeitig aber irgendwann dann wieder Pandemie quasi vorbei und wir dürfen uns wieder besuchen und die Leute kommen wieder näher und es laufen draußen mehr Leute rum.
Genau. Ich bin dann aber auch relativ schnell, also ich habe mir dann schon eine Hundetrainerin gesucht auch, weil er mir gegenüber dann auch aufmüpfiger wurde. Also jetzt nicht, dass er mich gebissen hätte oder so, aber der ist mich angesprungen und hat mir mein Bein rüdenmäßig gerammelt. Darf man das sagen in Podcasts? Ja, ne?
Ja, aufreiten. Okay. Rammeln ist das der typische Begriff, der
dafür genommen wird. Ja, aufreiten, genau, stimmt. Das Wort hat mir gefehlt. Und dann dachte ich auch früher, so Hundekontakt, ganz, ganz wichtig. Ich bin mit ihnen zu diesen Hundewiesen in der Stadt gegangen. Kann ich auch nicht empfehlen unbedingt, aber. Und da fing er dann auch an, die anderen Hunde immer ganz viel aufzureiten. Und da gehen dann auch die Diskussionen los, weil ich wollte es unterbinden oder versuchen hier so, Olli, ey, ne, mach mal einen Schritt zurück. Andere haben gesagt, ja, nein, die Hunde klären das unter sich. Und ich dachte, ja.
Klar, aber der Herdenschutzhund, der unter sich klärt.
Ist vielleicht, ja, da wusste ich ja noch nicht, dass er Herdenschützer ist.
Schon.
Und genau, dann habe ich mir eine Trainerin gesucht. Und da war dann so die Ansage, wenn er nach vorne in die Leine geht, wenn dir ein Hund entgegenkommt, dann hast du jetzt immer einen Handschuh dabei und den knallst du vor ihm auf den Boden.
Wow.
Und da war ich kurz, also ich habe halt gestutzt und war so, aber der wirkt mir jetzt nicht so, als ob er super sicher ist, der Hund. Und wenn ich ihn jetzt noch erschrecke, irgendwie hat das für mich damals schon nicht so richtig den Sinn ergeben.
Ich finde es immer schön, dass unser Bauchgefühl da eigentlich irgendwie schon echt so ein kleiner Leitstern ist im Normalfall, schon. Je nachdem, was man erlernt hat. Aber ja.
Man muss nur lernen, darauf zu vertrauen.
Genau.
Das ist dann immer. Ja. Ich habe in dem Moment nicht darauf vertraut und war dann auch beeindruckt, weil, das habe ich zweimal gemacht, einen Handschuh neben ihn geknallt, während auch die Trainerin dabei war. Und der lief 1A neben mir, bei Fuß. Aber nicht, weil er wollte, sondern weil er einfach komplett verstört war. Er hat auch immer prüfend hochgeguckt, so, ah, kommt jetzt wieder was oder kommt nichts oder keine Ahnung. Und
er hat ja kein neues Verhalten gelernt. Du hast einfach, das mag ich nur kurz reinbringen, weil man nicht weiß, ne, wer kommt neu in den Podcast, wer hat noch nicht Folgen von mir davor gehört. Also mit Strafe arbeiten, Schreckreizen arbeiten machen wir nicht, weil das ist den Topfdeckel oben auf den Topf drücken, während die Herdplatte auf 12 ist und das Wasser richtig brodelt. Und da braucht man halt keinen Physik studiert haben, um zu wissen, wenn die Herdplatte weiter auf 12 ist und das Wasser da drin kocht, dass alleine der Topfdeckel draufdrücken mit Sicherheit nicht irgendwie Hilfestellung gibt und dem Hund rein emotional ja schon dreimal nicht, sondern man dann dem Hund eher noch beibringt, hey, bei mir in der Nähe ist es unangenehm, wenn sich andere annähern. Und dann haben wir das, was wir eigentlich nicht wollen, dass irgendwann es immer schlimmer wird, weil der Hund halt weiß, diese Schnittmenge, es nähert sich jemand an, dann wird mein Mensch blöd zu mir, ich fühle mich noch schlechter, also muss ich noch früher erkennen, wenn sich jemand annähert, um dieses jemand etwas, was auch immer dieser Reiz ist, ganz, ganz, ganz frühzeitig vom Annähern abzuhalten.
Das war genau das Ergebnis davon. Also ich habe dann das Training, ich glaube, 2 Wochen versucht mit diesem Erschrecken. Und wenn das nicht funktioniert, nimmst du eine Wasserflasche mit so ein bisschen Zitronensaft oder so mit. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Und kippst ihn das über den Kopf. Und ich war so, das kann, also vom Bauchgefühl her. Und ich habe es ja auch an Olli gemerkt. Erstmal hat es ihn gar nicht so lange beeindruckt, groß, der Handschuh. Er hat sich da super schnell dran gewöhnt. Und dann hieß es ja, du musst halt noch eine Schippe drauflegen. Und ich war so, nee, komm, damit hören wir jetzt auf.
Sehr gut.
Und habe das dann auch nicht weiter verfolgt. Aber diese 2, 3 Wochen oder 4 Wochen, die wir das gemacht haben, hat schon so viel versaut. Also in der nicht vorhandenen Bindung, der Hund war ja noch überhaupt nicht bei mir angekommen. Gar nicht, null. Also das kann ich heute beurteilen, weil ich heute das Gefühl habe, er ist vielleicht zu 50%, 60%, 70% jetzt da. Aber damals, der war ja so weit weg von, wir sind irgendwie cool, Buddies, ein Team. Der war einfach die ganze Zeit nur, wer bist du, warum bin ich hier, was soll ich hier? Und das haben wir dann sein gelassen. Und ich habe angefangen, den Hund mehr zu managen. Weil, also ich habe dann schon viele Bücher gelesen und so langsam kam dann die Idee hoch, Herdenschutz könnte gut sein. Und dann habe ich versucht, mich mit HerdenschutzexpertInnen auszutauschen. Das war auch dann, glaube ich, die Zeit, wo ich auf dein Instagram-Profil gestoßen bin und habe versucht, mich einfach erstmal selber schlau zu machen, weil Google-Recherche auch irgendwie ergeben hat, dass im Umkreis jetzt nicht so wahnsinnig viele ExpertInnen, was diese Rassegattung angeht, vorhanden sind. Und dann hieß es erstmal managen. Wenn Gäste kamen, habe ich Olli ins Zimmer gepackt, habe mit ihm im Zimmer gesessen und habe versucht, ihm möglichst viele Stressoren einfach zu ersparen. Und irgendwann kam dann Maike, also meine Partnerin, mit ins Team. Das war, also ich habe Olli 2, 2,5 Jahre oder 3 Jahre alleine gehabt. Und dann kam Maike mit ins Team. Und da habe ich dann langsam verstanden, dass mein Hund vielleicht auch einfach voll das gute Radar für Menschen hat. Weil mit Maike war er sofort cool und ein Herz und eine Seele. Das ist mir im Nachhinein erst aufgefallen. Vielleicht überinterpretiere ich auch das. Aber jeder Mensch, den Olli vorher abgelehnt hat oder angebellt hat und wo ich viel Arbeit reingesteckt hat, dass er dann den Menschen mag, die sind alle nicht mehr in meinem Leben.
Ich hatte ja auch quasi mal so eine Hündin von der Straße und aus dem Auslandstierschutz. Und die war auch so definitiv.
Verrückt fand ich das.
Aber was ich ja jetzt schon mal so zusammenfassend sagen kann, ist, reaktiver Hund ist ja mal grundsätzlich immer erstmal so ein Etikett, was vergeben wird an Hunde, ne, weil sie irgendwie ja sich anders verhalten als erwartet, als erwünscht auch ganz oft. Ja, es ist eine Zuschreibung, würde ich jetzt mal sagen. Es geht ja eher um Reaktionen und den Umgang mit Stress im Allgemeinen. Und ja, was hat der Hund da für Strategien? Was sagen seine Gene? Wie ist so seine Genetik? Und ich meine, Herdenschützer. Grundsätzlich ist das Thema Impulsivität damit dabei. Also immer so dieses, es war doch jetzt so ein schwacher Reiz. Wieso reagierst du so? Mach doch jetzt kein Drama, ne? Dass man so aus menschlicher Sicht sich denkt, ja, aber andere Hunde bei sowas Kleinem, das war doch gar nichts. Das ist sowas, wo ich sage, die Hunde bekommen dieses Etikett, reaktiv zu sein.
Ja. Ja, absolut. Das ist ja auch, ich glaube, das war der härteste, in Anführungszeichen, Kampf, war ja gar nicht, den Hund zu managen, sondern die Reaktion der anderen auszuhalten.
Und diese Erwartungen.
Die Erwartungen, die, aber auch die Reaktion, wenn wir durch den Stadtpark gehen und er bellt einen Hund an oder er bellt einen Jogger an oder. Und da einen Weg für sich zu finden, das gar nicht an sich ranzulassen, weil diese Wut oder diese Ablehnung von den anderen Menschen überträgt sich auf mich und von mir dann quasi auf meinen Hund. Und wenn ich anfange, meinen Hund abzulehnen, ja gut, dann gute Nacht. Dann kannst du auch aufhören. Und ich gebe auch offen zu, das war auch eine Phase, wo ich gesagt habe, so ey, ich weiß hier gar nicht mehr weiter. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Es gibt überhaupt keine Perspektive. Ich sitze knietief in meiner eigenen Depression. Jetzt habe ich den Hund da noch dabei, der überhaupt nicht klarkommt.
Überforderung einfach, ganz klar.
Ja, maximal überall. Und habe mich da dann auch schlau gemacht und habe gesagt, okay, was wäre der smarteste Weg? Ich habe den Tierschutzverein da schon gar nicht mehr so groß involviert. Und da sagten aber ganz viele zu mir, wenn du den jetzt abgibst, wird der ein Wanderpokal.
Ja, definitiv.
Also Punkt eins das und Punkt zwei dachte ich so, ja nee, ich habe den ja hier hingeholt. Also es war ja nicht seine Entscheidung. Der ist ja nicht morgens aufgestanden und dachte, ach, heute mal zum Phil. So, nee, ich habe das entschieden, also löffel ich jetzt auch die Suppe hier mit ihm zusammen aus. Und das Glück war im Endeffekt wirklich, dass Maike dann irgendwann ins Team kam und wir, ich glaube, nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr gesagt haben, ey, lass aufs Land ziehen. Der Hund kommt hier in der Stadt nicht klar, wir auch nicht so gut.
Ja.
Lass aufs Land ziehen.
Ja, was soll das? Hat Olli sehr, sehr viel Glück gehabt, ne? Weil dieses, die Persönlichkeit verändern wollen, also dass wir grundsätzlich einem Hund, der reaktiv reagiert, helfen können, ja, indem er den Reiz anders bewerten kann, indem er Strategien bekommt, die für die Örtlichkeit, wo man unterwegs ist, passend ist. Das ist ja alles möglich. Aber was ich immer so wichtig finde bei diesem Thema, diese Grundpersönlichkeit eben zu akzeptieren und sich da nicht gegenseitig quasi aufzureiben, weil das nicht geht. Ne? Das geht bis zu einem gewissen bis zu einer Grenze, wo ich immer sage, hey, da fängt die Persönlichkeit an und da solltest du nicht anfangen, Scheibchen abzuschneiden.
Das war der Schritt, den ich dann, als wir aufs Land gezogen sind und ein bisschen Ruhe reingekommen ist, da hatten wir dann hier auch nochmal einen kleinen, ich zwick Maike mal in den Hintern Vorfall, weil ich im Wohnzimmer geschlafen habe und er neue Situation etc. Und da war ich dann auch frustriert und habe gesagt, weißt du was, ich null das jetzt alles. Hier wird einem radikal genullt. Olli und ich kennen uns nicht und ab heute lernen wir uns kennen. Ich werde weder versuchen, ihn in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen oder zu erziehen. Das meine einzige Aufgabe ist, diesen Hund zu akzeptieren, wie er ist. Zu akzeptieren, dass er eben nicht der süße Labrador ist, den ich überall mit hinnehmen kann. Und wir fangen hier komplett bei Null an. Ich muss sämtliche Erwartungen gehen lassen. Und das war Arbeit. Das hat mich schon nochmal ein Dreivierteljahr gekostet, das alles so umzusetzen und auch Wege zu finden, wie gehe ich jetzt damit um, wenn Menschen und ein anderer Hund mir entgegenkommen. Das war mir unfassbar wichtig, dass ich da halt entspannt mit umgehen kann. Also habe ich angefangen, wenn Menschen uns entgegenkamen, entweder habe ich die Menschen schon vorgewarnt, dass die wussten, alles klar, der hat das im Griff oder der weiß, was passiert, und habe halt gerufen, ey, nicht erschrecken, könnte sein, dass er hier gleich bellt. Und das hat mir ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Und mittlerweile, oder wenn Reiter an uns vorbeigekommen sind, dass ich einmal Bescheid sage, erschrickt sich ihr Pferd, der Hund hier könnte gleich bellen.
Wie grandios, hey, ganz, ganz wichtiges Thema. Super.
Immer
cool.
Vorwarnen.
Bitte,
Leute, wenn ihr
nehmt
Angst davor,
euch das als Beispiel, wie krass gerade bei den ganzen Pferdeunfällen. Ja, einfach cool.
Und die waren immer super dankbar und dann ist es auch. Also der Elefant ist aus dem Raum. Wenn der Hund dann bellt, ich habe ja vorgewarnt, und dann erschrecken die sich auch nicht und alles ist gut. Und mittlerweile warne ich gar nicht mehr so viel vor. Ich gehe singend an denen vorbei. Für mich hilft singen. Und dann trelle ich vor mich hin. Ah, Olli, wir brauchen jetzt gar nicht bellen. Wir haben das gelernt. Alles
Wie
ist cool.
Cool.
Und das gibt mir dann halt so eine Ruhe. und so eine Entspanntheit, dass es, er will hin zu den Hunden, aber es ist nicht mehr dieses, ich springe in die Leine und raste komplett aus und belle mich in irgendeine Rage rein. Und das wurde so peu à peu, haben wir uns kennengelernt und angefreundet. Und mittlerweile, ich war früher immer super traurig, weil das ist ja die Erwartung, oh, dann habe ich einen Hund und dann wird ganz viel gekuschelt auf dem Bett und keine Ahnung was. Und Olli war so, nö, machen wir nicht. Finde ich ganz schlimm, dieses Kuscheln. Und mittlerweile ist er aber auch so weit, dass er sich bei uns mal Körperkontakt abholt und sagt so, hi, ich bräuchte hier mal ein bisschen Aufmerksamkeit, bitte, danke. Und daran merkt man schon, dass wir als Team immer mehr zusammenwachsen.
Definitiv. Ja. Ich liebe Herdenschützer übrigens genau dafür, dass du, ich sage immer so ein bisschen so dieses Druck aufbauen und dieses, ich stehe jetzt quasi völlig ausflippend, emotional im völligen Chaos vor dir und die machen total gechillt und ruhig einen Rollladen runter und sagen, nö, das ist eine Emotion, nö, so nicht, kannst nochmal später wiederkommen. Und dafür liebe ich die einfach.
Ja,
aber es macht ihnen natürlich schon. Auch, es macht ihnen das Leben natürlich auch je nachdem, ne, wer ihnen gegenüber steht, sehr, 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 sehr schwer. Und wie du schon sagst, sie werden dann genau aus den Gründen Wanderpokale, weil die Menschen es halt blöd finden zu akzeptieren. Ich meine, da könnten wir jetzt gesellschaftlich ausschweifen, das tun wir aber nicht. Diese Geschichte mit Akzeptanz und ich reflektiere, was ist da mein Ding, ja. Warum macht er den Rollladen runter und warum zeigt er ganz deutlich, nö, will ich nicht und so nicht. Und wie findet man eine gemeinsame Sprachebene, wo man eben sagen kann, wir haben da Vertrauen und der eine vertraut dem anderen und der andere dem anderen.
Ach, im Endeffekt bin ich Olli auch voll dankbar dafür, dass er,
das glaube ich.
Punkt eins, Olli, ich habe früher keine Menschen gebissen, aber wir sind uns schon ähnlich, was unsere Jugend und Kindheit angeht. Ich war auch impulsiv und habe rumgeschrien, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat. So, ich kann meinem Hund nicht böse sein, wenn ich selber so war. Punkt eins. Punkt zwei, zwingt mich mein Hund dazu, morgens ein Check-in zu machen. Okay, wie ist meine Stimmung? Bin ich gestresst? Bin ich aufgeregt? Bin ich und entweder ich schaffe es vorm Spaziergang zu sagen so, okay, atmen, Stress gehen lassen, weil ich genau weiß, wenn ich in dieser Stimmung jetzt mit dem Hund rausgehe, dann streiten wir uns wieder und da habe ich nicht so Lust drauf. Und wenn ich es nicht schaffe, den Stress gehen zu lassen, ja, dann wird es halt nur eine kleine Gartenrunde und wir machen die große Runde, wenn ich keinen Stress mehr habe. Das ist voll der Achtsamkeitstrainer. Ist besser als jeder Achtsamkeitscoach. Der meldet sofort, pass auf, Phil, du bist gerade echt woanders, gar keinen Bock auf dich, ich mache jetzt hier mal, was ich will.
Vielleicht sehr fürsorglich.
Ja, ja.
Sehr fürsorglich, aber das erfordert halt echt einiges, ne? Dass man da auch den Schritt quasi so zurück machen kann, um die Situation betrachten zu können, um festzustellen, ey, das ist gerade echt mein Ding, hat der Hund nichts mit zu tun, ist meine Verantwortung, ich bin hier die erwachsene Person, ich trage die Verantwortung für meine Stimmung, für die Ressourcen, die da sind und nicht, weil ich heute von allem genervt bin, auf nichts Bock habe, musst du halt stramm stehen und funktionieren, wie ich das gern hätte. Und ich meine, wir brauchen nicht um heißen Brei rumreden, dass es aktuell in der Gesellschaft genau umgekehrt läuft, in genau die andere Richtung. Gerade auch im Hundetraining sind wir wieder 20 Schritte gefühlt zurückgegangen und es ist halt, ja, Funktion, 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 komme, was wolle, ist mir doch egal, du hast zu funktionieren, egal wie es dir dabei geht.
Ich kann das gar nicht, also ich habe mich da tatsächlich komplett rausgezogen aus der Hundebubble.
Das Beste, was
also sei es jetzt Trainerin oder weiß ich nicht was, weil die schon, also wenn ich manchmal Kommentare sehe, ist schon sehr vernichtend. Das ist schon eine sehr vernichtende Bubble. Also ich habe letztens eine Frau gesehen, die bei Instagram gepostet hat, dass sie ihren Tierschutzhund abgeben möchte, weil eigentlich genau das gleiche wie mit Olli und sie, aber das passt halt nicht zu ihrem, sie hat es Lifestyle genannt und ja, man kann jetzt drüber debattieren, ob man das vielleicht besser hätte anders ausdrücken sollen, ist ja auch egal. Und da habe ich mir dann die Mühe gemacht und habe mir mal die Kommentare durchgelesen und dachte so, heilige.
Ja.
Ich meine, es ist nicht nur die Hundebubble, um Gottes Willen, es ist ja insgesamt.
Die ist aber schon sehr, sehr, sehr emotional, weil es ja, ne, um ein privates Thema geht, um so was ganz Emotionales. Privates, vielleicht auch schambehaftetes zum Teil, ne, dass man ja, also es ist eine explosive Mischung, die einfach dazu führt, dass man wirklich sagen kann, die Hundebubble ist puh.
Alles nette Menschen, versteht mich nicht falsch. Also ich möchte da auch überhaupt gar nicht mit Fingern auf irgendwo hin zeigen. Nur die Gesprächskultur im Internet, das ist ein generelles Problem. Das ist nicht nur das Problem der Hundebubble. Mir ist es da jetzt nur aufgefallen, weil ich da
ab und aber zu ganz,
noch mal
ganz klar dazu sagen, bei meiner Community trifft das alles nicht zu.
Also.
Meine Community und die Kommentare unter meinen Postings sind super. Hat lange gedauert. Aber mittlerweile kommen genau die richtigen Menschen zu mir.
Sehr gut. Ich finde das auch insgesamt, also jetzt gar nicht gesellschaftlich bezogen, aber weil du das auch sagtest mit der Akzeptanz von Hunden. Und da kann man den Bogen ja auch noch viel weiter ausspannen, finde ich manchmal. Wenn ich mir angucke, Akzeptanz Tiere allgemein oder wie Menschen mit Tieren allgemein interagieren. Mhm. Da ist ja häufig kein Funken von, ich versuche zumindest das Tier in irgendeiner Art und Weise zu deuten oder zu verstehen oder auch noch nicht mal zu verstehen, aber so, es ist ja kein Geheimnis, dass Tiere über Körpersprache kommunizieren. Mhm. Und da macht sich aber keiner die Mühe oder da werden die Zeichen auch völlig gedeutet, so wie man möchte. So, oh, das hatte ich auch mal. Bitte streicheln Sie meinen Hund nicht, der mag das nicht. Also immerhin hatte die Person vorher gefragt, ja, aber wieso denn? Wedel doch mit dem Schwanz, er freut sich doch, sowas.
Ja.
Also es ist ja so ganz der Klassiker.
Ich glaube aber gar nicht, dass sie sich nicht mal die Mühe machen. Ich glaube, das ist auch wieder so ein multifaktorielles Ding. Immer. Dass wir es zum einen vorgelebt bekommen, also gerade wenn es um Hundekörpersprache geht, ne, das fängt ja schon an bei den Bildern, wo Baby, Kind und Hund gezeigt werden. Man sieht fast immer hochgradig gestresste Hunde und weil der Hund halt irgendwie grinst oder was auch immer, dann steht da Love, Love, Love und weiß ich nicht. Dabei zeigt das Bild genau das Gegenteil und jeder, der Hundekörpersprache lesen kann, hält die Luft an. Das heißt, die Bilder, die wir sehen mit der Schrift dazu, wird bei uns ja abgespeichert, also nicht jetzt bei uns beiden, aber ne, wird bei den Leuten abgespeichert, die das öfter sehen. Ah, so sehen Hunde aus, die verliebt sind und die total freudig sind. Das ist das eine, was da draußen für Bilder geprägt werden. Und ich glaube auch ganz ehrlich, wenn ich mich so umgucke, wenn ich irgendwo bin, dann habe ich so, so oft das Gefühl, dass die Leute sich alle selber nicht mal spüren.
Ja, das, okay. Ja.
Ne, also die können ja ihre eigenen Emotionen und ihre eigenen Dinge nicht mal spüren, erklären und deuten. Und ich glaube, dass dieses, ich habe vorhin gesagt, Rollladen runter, dass das natürlich auch was ist mit dem Chaos, was gerade in der Welt ist. Rollladen runter, nichts mehr spüren, nichts mehr fühlen. Und dementsprechend ist dann natürlich da auch kein ich spüre und fühle und sehe, was da bei dir abgeht. Gar nicht absichtlich. Ja, gar nicht. Also ich möchte da niemals eine Absicht unterstellen, sondern wirklich ein, ich greife dann da auf Dinge zurück, die vielleicht, weil Bilder und Worte habe ich schon oft so gesehen und deshalb reproduziere ich das, aber gar nicht, weil ich mir einen Funken Gedanken drüber gemacht habe und es absichtlich mache oder so.
Das kenne ich ja von mir selber auch. Umso größer mein Stresslevel ist oder umso schneller sich mein Leben bewegt,
ja,
umso mehr gehen bei mir die Schotten zu und ich habe aber überhaupt keine Sekunde mehr für Empathie oder irgendwas. Ganz einfach. Genauso wie du sagst, weil man sich selber einfach nicht mehr spürt.
Also, wenn ich dir jetzt sagen würde, hey, sag mal zwei Sätze zu Auslandstierschutz. Was kommt dann?
Zwei kurze, knappe Sätze.
Sind
gut gemeint, ist nicht gut gemacht.
Sag nochmal, Entschuldige.
Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Also ich finde auch, wie Hunde beworben werden, riesen problematisch. Mit dem herzzerreißenden Video und guck mal, und der muss jetzt ganz schnell hier weg. Und natürlich müssen alle da ganz schnell weg, aber
darüber habe ich auch schon eine Podcast-Folge.
Ja?
Okay. Tierschutz unter Zeitdruck.
Dann gehe ich da jetzt nicht zu tief rein.
Ja, aber ist absolut so, ne? Auf die, ganz böse gesagt, auf die Tränendrüse drücken, weil es funktioniert, weil Mitleid natürlich funktioniert.
Die sind ja auch ein Stück weiter auf, und das verstehe ich ja auch. Emotionen bringen, die brauchen ja auch Geld zum Beispiel spenden. Die finanzieren sich ja größtenteils, soweit ich das weiß, gefährliches Halbwissen über Spenden. Und dass da die Tränendrüse am besten funktioniert, ist ganz klar. Aber
und es gibt ja auch richtig fantastisch, grandios, geniale, super tolle Tierschutzorganisationen. Das 100%. Muss man ganz klar sagen.
Ne? 100%. Ich habe also auch Absagen bekommen damals. Also Olli war nicht der Erste, den ich angefragt habe. Und ich habe auch von, da hatte ich mir einen Podenco ausgesucht, Podenco-Mix. Und da haben die gesagt, er will Schutz. Glauben wir nicht, sehen wir nicht in der Stadt bei Ihnen. Ich so, ja, alles klar, fair enough, danke. Also das will ich auch gar nicht sagen, aber ich sehe ja, oder ich laufe ja mit offenen Augen hier rum und ich sehe ja, wie viele Menschen mit ihren Hunden, und das sind nicht alles Auslandstierschutzhunde, überfordert sind oder wo die Hunde wild in die Leine springen und man einfach ein riesen Fragezeichen in den Gesichtern sieht. Und Maike und ich machen Roadtrips und wir gehen auf Campingplätzen und die sind mittlerweile genauso mit Hunden voll wie mit Menschen. Und ja, es wird ganz schön eng. Ja. Insgesamt.
Definitiv. Ja, das ist echt ein ganz krasses Thema. Das habe ich ja auch schon probiert in einer Folge aufzudröseln, aber das ist auch was selbst ich dann in meinem Kopf gar nicht alles zusammengefieselt bekomme, weil das so, so viele Sachen sind. Eben auch, weil es die Welpenmafia gab, weil es wirklich im Ausland Produktionsstätten gab für auslandsarme Auslandshunde, die damit gutes Geld gemacht haben, weil es aber auch seit Corona bei uns die Züchter, ich habe gerade dicke, fette Anführungszeichen in der Luft, die Vermehrer zugenommen haben, wie Pilze aus dem Boden geschossen.
Echt? Hier in Deutschland
Corona,
auch?
Seit Corona? Boah. Ei. Da haben doch die Hunde dann auf einmal, die Hunde vom Züchter, auch hier bitte wieder die Anführungszeichen in der Luft, die haben dann 5.000 Euro gekostet. Die Leute hatten Wartezeiten noch und nöcher. Das war ja das Krasse zur Corona-Zeit.
Ah, ja gut, ja klar, dann wird die Produktion natürlich hochgefahren. Ne?
Dann wird die Produktion hochgefahren und da dann natürlich ganz viele Hunde, wo du halt sagst, so Nervenstärke, Wesen, oder habt ihr einfach nur die Farben produziert, auf die es gerade ankommt? Und ja, natürlich.
Ja, verrückt, dann ist das also. Ich dachte, das liegt eher so an. Ja. Ich meine, ich war ja selber einer, der überfordert ist, war. Manchmal ist er immer noch überfordert, aber ich dachte, es liegt eher daran, dass zu viele überforderte Menschen einen Hund bekommen. Nee, es liegt auch daran, dass zu viele Hunde unter widrigen Umständen, sage ich mal, gezüchtet wurden.
Alles. Es ist die Summe aus allem. Es ist die Summe aus.
Verrückt.
Ich will einen Hund als Statussymbol. Ich will genau diese Rasse, weil die ist voll cool. Die sieht cool aus zu meinem Lifestyle. Und ich glaube, deshalb hat das Wort auch so getriggert. Mhm. Was mir dann natürlich für diese Person leid tut. Aber das hat einen Grund aktuell, warum dieses Wort richtig drückt.
Okay, ja, verstehe.
Weil die Produzenten von den Hunden eben nicht erklärt haben, hey, weißt du, aber genetisch ist der Hund für das und das und das gezüchtet worden und deshalb gebe ich dir den nicht, sondern weil die trotzdem die Hunde abgegeben haben. Und dann denkt man ja so, Rassehunde, ja, ist ja ein Rassehund. Und ich kann dir aber sagen, ich bin in Facebook-Gruppen von vielen Rassen und ich könnte mir 5 Rassehunde am Tag kaufen, von Privatpersonen, die völlig kolossal überfordert sind, weil sie auf einmal merken, dass sie, keine Ahnung, ich mache jetzt die typischen Beispiele, den Border Collie in der Innenstadt von Frankfurt haben und den Herdenschutzhund in der 10er WG in Köln. Keine Ahnung, so.
Ich weiß auch nicht, wie man da. Ja, es gibt keine Lösung, ne? Mein Kopf ist dann immer direkt so, komm. Hier unterhalten sich doch jetzt 2 Menschen, wir müssen doch jetzt hier eine Lösung finden. Aber wenn,
ja, und wer hört uns zu? Hauptsächlich hören uns Leute zu, die nicken und sagen, ja, stimmt, das habe ich auch schon. Das ist ja eben das, wer hört wem zu? Das ist ja das nächste Thema. Oh Gott, wir machen hier jetzt einen gesellschaftspolitischen, weiß ich
Freunde,
nicht.
Hört mal zu, Freunde, hört mal zu.
Podcast. Ja, das ist ja gerade das Problem, dass viele auch nicht mehr zuhören. Und wir Menschen auch durch Social Media, durch die Informationsflut unser Gehirn zuballern, dass unser Gehirn den Rollladen runtermacht. Das sind ja ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen und die dann natürlich auch im sozialen Miteinander sich widerspiegeln. Und das ist völlig wurscht, ob du jetzt Hund-Mensch-Beziehung oder Mensch-Mensch-Beziehung oder sonstige Sachen anschaust.
Ach, ich merke das. Siehst du, ich erinnere mich gerade an eine Situation. Da bin ich hier bei mir in die Straße hochgejoggt. Da kam mir ein, ja, wie alt war der Dude? Ach, ist auch egal. Kam mir ein Dude entgegen mit dem Hund und seiner Freundin, also die hatten zwei Hunde an der Leine. Und ich war so im Joggen-Modus. Und eigentlich hätte ich von Weitem schon sehen müssen, hör mal lieber auf zu joggen, geh mal lieber langsam daran vorbei. Aber ich war ja selber in Gedanken, hatte irgendwie Kopfhörer auf.
Und warst absichtlich ohne Olli unterwegs, damit du deinen Gedanken beim Joggen hinterherhängen kannst, oder?
Genau, und weil Olli nicht mit mir joggen darf, weil er eine kaputte Hüfte hat. Mhm. Aber ja, das versuche ich mittlerweile auch zu trennen, ganz genau, schöner Impuls nochmal. Und dann ging natürlich der eine Hund voll in die Leine. Der war im Geschirr gesichert und es wurde rumgerissen an dem Hund. Und ich merkte, wie mein Puls ein bisschen hochging und ich dann aber weiter an den vorbeigejoggt bin. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwie langsamer zu machen. Und dann brüllte er mir, glaube ich, irgendwie sowas hinterher. Können ja mal ein bisschen Rücksicht nehmen, Sie Arschloch oder irgendwie sowas. Er hat mich gesiezt, das weiß ich noch. Und dann ist mir rausgerutscht, hab du mal lieber deinen Köter unter Kontrolle. Und dann war ich zu Hause und dachte so, das hast du nicht wirklich gesagt, oder? Herr Gott im Himmel, hab ich mich in Grund und Boden geschehen. Aber so schnell geht's halt.
Ja, aber genau das meine ich ja, ne? Sätze, die sich so tief in unser Gehirn gefräst haben, dass man nicht denkt, weil in dem Moment ist man gestresst und reagiert halt einfach nur. Und dann kommt so dieser, ich nenne das immer Sprechdurchfall, der kommt dann aus einem raus.
Voll, ja.
Man kann das nicht zurückhalten, weil man es schon so oft selbst gehört hat oder weil man es mitbekommen hat und es so tief verankert ist. Also das war gar nicht so der Phil, sondern das war irgendwie all die Stimmen, die du, weiß ich nicht, in dein Gehirn gepflanzt bekommen hast. Und ja, auch da wieder dieses, der eine ist in Not, schämt sich in Grund und Boden. Und da ist ja eigentlich schön, ne, dass du die eigentlich ja auch diese Seite kennst. Ne? Dieses, mein Hund flippt aus, ich schäme mich. Ich habe das nicht unter Kontrolle, ich verstehe nicht, was mit meinem Hund los ist. Ich fühle mich hilflos, Mist, was kann ich nur tun? Ich habe das schon so viel probiert. Und auf der anderen Seite aber auch wieder ein Mensch, der halt, warum redest du nicht? Warum schaffst du es nicht zu reden? Warum kannst du nicht frühzeitig, so wie du es machst, so der bellt wahrscheinlich. Ja. Oder kannst du langsamer laufen, sonst hat er voll Stress. Es ist eben kein Miteinander.
Ich finde auch, wenn ich so eine Knalltüte an der Leine habe, dann ist es zu 99% meine Verantwortung und mein. Also ich kann nicht davon ausgehen oder erwarten, dass Menschen, die an uns vorbeigehen, Rücksicht auf uns nehmen. Das ist so meine ganz persönliche Einstellung, ob die jetzt richtig ist oder nicht, ist ja auch egal. Und ich versuche schon immer so zu handeln, dass es erst gar nicht dazu kommt. Also dass, wenn ich von Weitem einen Jogger sehe, dann gehe ich halt ein Stück weiter weg, wo ich weiß, so hier wird Olli höchstwahrscheinlich nicht ausrasten. Ich meine, die haben ja dann auch hinterher gebölkt. Auf Kinder nimmt man ja auch Rücksicht, wo ich dachte so, komm Leute, ja, okay, das Fass machen wir jetzt nicht auf.
Ja, ist definitiv ein schwieriges Thema, aber da sind wir auch wieder bei, wer kriegt was mit, wer hat für was Ressourcen, darf ich das verlangen, dass andere auch noch für mich auch noch Ressourcen haben, obwohl ich irgendwie gar keine für mich habe ausreichend, ne? Das ist ja auch wieder so ein großes Thema. Ich bin schon so, dass wenn ich wahrnehme, dass ja der andere Hund irgendwie von Kennys Gucken gestresst wird und ich dann in der Körpersprache des anderen Hundes deutlich sehe, so nee, das tut dem nicht gut, dann achte ich einfach darauf, wo guckt Kenny hin, weil ich es kann, weil ich es wahrnehme, weil ich sehe, weil es für mich keine große Arbeit ist. Aber dieses, ich habe die Ressourcen, ich nehme das wahr und sehe, das kann ich nicht einfach verlangen. Definitiv nicht, absolut.
Das ist so,
das ist ein Geschenk, was man bekommt, aber das kann man nicht verlangen. Ja. Natürlich wäre es schön, wenn wir irgendwie insgesamt alle gucken würden, aber man muss halt auch genauso den anderen zugestehen, dass es Momente gibt, wo man halt gerade nicht, ja, oder im Nachhinein sich dann denkt, wieso habe ich das nicht mitgekriegt? Oder ja, stimmt, da hätte ich mal achten können. Aber kennt man doch von sich selber auch, oder?
Absolut. Absolut. Ist ja auch dann meistens eigentlich der Umgang mit der Situation, der dann nervt. Ist genau das, was du meintest. Also hätten wir einen schöneren Umgang gefunden, er hätte früher Bescheid gesagt oder er hätte mich nicht direkt als Arschloch bezeichnet, weil ich rücksichtslos an ihn vorbeigejoggt bin, dann hätte das Ganze auch freundlicher ausgehen können.
Nur so als Impuls. Manchmal hilft da dann irgendwie was Lustiges reinzubringen für sich und für die anderen. Oder tatsächlich auch was Verständnisvolles. Das ist oft was, wo ich mir dann vorstelle, wenn ich das mal schaffe, um Gottes Willen, ich schaffe das auch nicht immer. Ich bin weg von, ich antworte, ich ignoriere dann. Das kann ich ganz, ganz gut. Da habe ich lange dran trainiert, dass ich also meinen Mund gar nicht öffne und ignoriere. Aber wenn es mir dann mal möglich ist, von meinen Ressourcen, dass ich dann antworte, sie waren gerade super im Stress oder irgendwie so, einfach nur sowas antworten.
Das kannst du?
Ja.
Nee, da bin ich noch. Ich weiß,
ich habe aber auch gar nicht ein kleines Kind.
Ja, okay, da ist man nochmal anders stresserprobter.
Fair enough. Hat damit gar nichts zu tun, auch das ist wieder Übungssache, ne? Dass man einfach wahrnimmt, das ist jetzt nicht gegen mich. Es ist nichts Persönliches. Kann ja gar nicht sein, die fremde Person kennt dich nicht. Das ist nichts Persönliches, sondern das findet immer auf dem eigenen Teller statt. Und da dann einfach zu gucken, was ist denn da auf dem Teller? Was fehlt da oder was liegt da am Teller? Und das einfach nur zu benennen.
Schöner Reminder.
Das ist echt so eine Nummer, das hilft Kindern ungemein und einem selber auch. Also wenn man von einem, also ein Kind, was ausflippt, ist in Not, das braucht Hilfe. Das kann emotional gerade da nicht raus, kann die Emotionswellen noch nicht surfen, kann vielleicht die Emotionen noch gar nicht benennen. Und da dann einfach zu sagen, oh, du hast gerade, manchmal sage ich dann sowas wie, oh, du bist aber gerade echt mega sauer auf mich. Ich muss was gemacht haben, was dich voll genervt hat, oder? So.
Sagst du das zu deinem Kind oder zu Leuten, die dir entgegenkommen?
Zu meinem Kind.
Okay. Weil ich dachte gerade, wie reagieren denn Menschen darauf, wenn du so, also wenn sich jemand doll aufregt?
Nein, über nein, was nein, auch immer? Zu meinem Kind.
Ja, okay. Ich probiere das mal aus, wenn mich das nächste Mal jemand anschreit und ich kurz atmen kann und dann frage ich mal oder dann sage ich genau.
Mensch. Einfach nur spiegeln als Frage.
Ja, im Endeffekt das, was Olli bei mir den ganzen Tag macht.
Ja, genau.
Wie ist deine Bubble unterwegs? Sind das mehr auch andere HundetrainerInnen oder viele HundebesitzerInnen auch wahrscheinlich? Ne?
Total bunt gemischt. Also ich habe auch sehr, sehr viele TrainerkollegInnen und TrainerInnen-KollegInnen. Also ja, total bunt gemischt. Ich habe da wirklich über Insta einen super schönen Austausch gefunden, wo es nicht dieses extreme Konkurrenzdenken gibt, sondern wirklich so ein Miteinander, so ein, also wo ich dann auch sagen kann, ist doch wurscht, dass du heute den gleichen Podcast mit dem gleichen Thema rausgebracht hast, das ist auch cool. Ja. Habe ich auch letztens so unter ein Reel geschrieben. Nein, umgekehrt. Sie hat bei mir geschrieben, oh nein, das Thema, das habe ich auch gerade erst aufgenommen, das sollte nächste Woche kommen. Und ich dachte, ja und, das ist doch super cool, dass das nächste Woche kommt, weil du redest ganz anders, du hast andere Beispiele, du hast eine ganz andere Kommunikation und dementsprechend sprichst du ganz andere Menschen an. Und dann ist es doch cool, wenn es noch mehr Menschen erfahren. Und genau, so ist meine Bubble. Und ansonsten die Hunde Menschen, die zu mir finden, da habe ich auch alles, ne? Da habe ich auch Leute, die mir ab und zu mal schreiben, boah, ich muss dir das jetzt mal sagen, so am Anfang, du hast mich so getriggert, du hast mich so genervt. Ich habe immer gedacht, halt deinen Mund. Und dann bin ich dir entfolgt, weil ich es mir nicht mehr angucken konnte. Und ich habe aber immer wieder drüber nachgedacht und kam immer wieder in Situationen, wo ich dann deine Stimme im Kopf hatte. Und jetzt bin ich wieder da, jetzt bin ich bereit dafür. Also finde ich richtig cool.
Das kann ich verstehen. Es gibt manchmal Dinge, die man nicht, oder da muss man noch ein bisschen warten, bis man bereit dazu ist, das zu hören. Ja,
genau. Nicht
sofort zu unterschreiben.
Nee, also ich bin mit meiner Bubble mega, mega happy.
Schön.
Ja. Ich würde sagen, wir haben erstmal so alles Wichtige gesagt, oder? Wir sind ganz schön abgeschweift, aber irgendwie, glaube ich, ist das mal eine coole Folge, die wieder ganz viele Gedankenblasen aufmacht.
Ich bin gespannt auf die Kommentare. Ich kenne euch noch, ich bin, wie gesagt, ich habe mich komplett aus der Hundebubble rausgezogen, aber ich vertraue dir, wenn du mir sagst, dass deine Bubble lieb ist.
Ist sie total. Und es hört ja auch deine Bubble, nicht nur meine Bubble.
Das stimmt, meine Bubble ist auch lieb. Ich glaube, ich bin sehr schnell am Blockierfinger.
Ich auch. Ich
hab ganz gut aussortiert.
Ja. Genau. Aber das ist ja super wichtig für alle, weil es eben auch ein Safe Space für die gibt, die bei uns bleiben und kommentieren. Das finde ich super wichtig. Ich kommentiere bei manchen Profilen einfach nicht, weil man halt weiß, da ist so ein bunt gemischtes Publikum, das gebe ich mir gar nicht. Das will ich gar nicht.
Sollte ich vielleicht auch mal mit anfangen. Ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht. Naja gut, wir wollen jetzt nicht ins nächste Thema hier abrutschen.
Ja, vielen Dank für deine Zeit und ich sag's jetzt mal in deinem Namen. Vielen, vielen Dank, Olli, weil ich glaube, dass so im Nachhinein, ich mag den Satz nicht, ne? Jeder bekommt den Hund, den er braucht. Ich mag den Satz nicht, weil das nicht immer zutrifft, absolut nicht. Und ich finde das auch super stark, wenn man für den Hund und auch für sich entscheidet, dass das gemeinsame Leben nicht passend ist. Ich finde das wirklich super stark, wenn man das nicht leichtfertig macht und überlegt. Aber ich glaube schon immer mal daran, also bei meinen Hunden war das definitiv so, dass ich im Nachhinein immer sagen konnte, danke, richtig cooler Job, den du da mit mir gemacht hast.
Würde ich sofort so unterschreiben, ja.
Entwicklungshelfer.
Genau. Danke, dass ich hier sein durfte. Es war ein sehr schönes Gespräch. Es hat Spaß gemacht.
Schön, dass du da warst. Dann bis bald und ich verlinke einfach auch mal dein Profil unter dem Podcast in den Show Notes.
So machen wir das.
Bis dann. Tschüss. Ciao.